Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich möchte euch heute eine Frage stellen. Was genau ist die Schlacht von Harmagedon? Tatsache ist, du könntest in irgendeinen Bücherladen gehen, egal ob christlich oder nicht. Du gehst in die Abteilung, wo sie die religiösen Bücher befinden, und du wirst 10, 20, 50, sogar 100 Bücher finden, die sich mit der Prophetie und mit Harmagedon beschäftigen. Aber du wirst keine zwei Autoren finden, die darüber übereinstimmen, was Harmagedon ist oder die Schlacht über Harmagedon. Verschiedene Menschen haben verschiedene Meinungen. Einige behaupten, die Schlacht von Harmagedon sei ein großer militärischer Konflikt, der sehr wahrscheinlich im Mittleren Osten stattfinden werde. Das wahrscheinlich populärste Szenario ist, dass Russland in Israel einfallen wird und es dort zu einer riesigen Katastrophe kommt. Dieses Szenario ist deshalb so populär, weil der Mittlere Osten immer wieder Schauplatz von Konflikten ist. Einige Menschen sagen, dass es sich bei der Schlacht um Harmagedon um keine gewöhnliche Schlacht handeln werde, mit Panzern und Flugzeugen, sondern um eine nukleare Katastrophe, weil irgendwo auf der Welt es halt dann doch einer getan hat und den Knopf drückt. Die Bombe wird irgendwo einschlagen und so wird eine nukleare Kettenreaktion ausgelöst und die ganze Menschheit wird ausgelöscht. Diese Theorie wiederum hat neue Nahrung erhalten durch den Irak und Nordkorea, Iran und Nordkorea, die, wie wir alle wissen, atomare Programme unterhalten. Wiederum andere sagen, nein, das wird auf keinen Fall so sein. Harmagedon wird eine weltweite Hungersnot sein. Denn die Weltbevölkerung wächst so schnell, dass sich schon heute nicht mehr jeder ernähren kann. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bis im Jahre 2020 20 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde leben werden. Es ist also verständlich, warum einige Menschen behaupten, dass es eine Hungersnot sein werde. Denn bereits heute gehen ein Sechstel aller Menschen auf dieser Welt hungrig zu Bett. Harmagedon also eine weltweite Hungersnot. Wieder andere sagen, auf gar keinen Fall wird es eine Hungersnot sein, sondern eine Art Supervirus, die den größten Teil der Menschheit vernichten wird. Das Vogelgrippevirus ist beängstigend, vor allem wenn es sich um den auch für Menschen gefährlichen Virus H5N1 handelt. Darum sagen sich viele, dass die Schlacht von Harmagedon ein Supervirus ist, der die gesamte Menschheit auslöschen wird. Wiederum andere sagen, nein, nein, es wird kein Virus sein, es wird keine Hungersnot sein, es wird kein Atomkrieg sein. Es wird ein Asteroid oder ein Komet sein, der mit der Erde kollidiert. Das wird eine riesige Verwüstung des Planeten verursachen. Es folgt der nukleare Winter, bei dem die restliche Menschheit erfrieren wird. Diese Theorie hat ebenfalls neue Nahrung erhalten, als die NASA bekannt gab, dass ein Komet auf die Erde zusteuert. Er wird sehr, sehr nahe an der Erde vorbeischießen im Jahre 2029 und dann im Jahre 2036 soll er mit der Erde kollidieren. Sie nannten diesen Kometen Apophis, nach dem ägyptischen Gott von Finsternis und Chaos. Sie haben keine große Hoffnung für die Bevölkerung der Erde, sollte es zu einer Kollision kommen. Es gibt also Menschen, die glauben, dass Harmagedon ein Zusammenstoßen der Erde mit einem Asteroiden oder Kometen sein könnte, der die gesamte Menschheit auslöschen wird. Ein sehr populares Szenario. Hollywood hat vor einigen Jahren einen Film gedreht mit einem riesigen Asteroiden, der auf die Erde zurast. Und was denkt ihr, wie heißt der Film? Armageddon. Natürlich. Ein Team hat in Südafrika während einer Evangelisation, also eine, von auch diese ein Teil ist, haben sie eine Umfrage gemacht in den Straßen der Städte und wollten wissen, von den Bewohnern, was ist die Schlacht von Harmageddon? Die Antworten waren ähnlich wie die, die ich euch schon gesagt habe. Nur einer hat gesagt, Moment, ich weiß, was das ist. Das ist eine Salbe gegen Fußpilz. Das wäre eine tolle Salbe, nicht wahr? Ein Knall und der Fußpilz ist weg. Einige Leute sagen aber auch, dass es keine Rolle spielt, was Harmageddon ist. Aber ich meine, dass es einen Grund gibt, warum die Bibel darüber schreibt. Denn alles, was in der Bibel steht, hat einen Grund. Die Bibel ist keine Kuriosität. Gott hat die Bibel nicht schreiben lassen, um uns zu verwirren, sondern um uns zu zeigen, was wirklich wichtig ist. Einige Menschen wiederum sagen, dass die Prophetie und Harmageddon und all das Zeugs nur für Spinner und solche Menschen sei. Und ganz ehrlich muss man schon gestehen, dass das durchaus berechtigt ist, diese Meinung. Billy Graham, der große Prediger, erzählt in seiner Biografie eine Geschichte von seiner Mutter, die begonnen hatte, das Buch der Offenbarung zu studieren. Ein Prediger ihrer Kirche hörte davon und er war sehr bekümmert darüber. Er ging zu ihr hin und er sagte zu ihr, ich habe gehört, Sie haben begonnen, das Buch der Offenbarung zu studieren. Sie gab ihr zur Antwort, das ist richtig. Es ist wunderbar. Ich lese vom zweiten Kommen Jesu und wenn ich sehe, wie die Welt heute ist, gibt mir dieses Buch große Hoffnung und Freude. Ich weiß nun, dass Jesus wiederkommt. Ich liebe das Buch der Offenbarung. Der Prediger schaute sie ernst an. Mrs. Graham, ich bin besorgt um Ihre Gesundheit. Sie können das Buch der Offenbarung nicht lesen, ohne dabei verrückt zu werden. Warum würde ein Prediger eine solche Aussage machen? Es gibt genügend Beispiele dafür, dass Menschen ein paar Prophezeiungen aus der Bibel genommen haben, sie verändert haben und zu Spinnen wurden. Wir erinnern uns an David Koresh, der nach Waco, Texas ging und von sich behauptete, ich bin ein sündiger Christus. Ich bin wiedergekommen, um ein sündiges Leben zu leben und mal zu sehen, wie das ist. Er hat von überall in der Bibel einzelne Stellen genommen, hat sie zusammengenommen und sah sich selbst darin. Wir haben auch schon von Charles Manson gehört. Sein erklärtes Ziel war es, durch seine Morde die Schlacht von Harmageddon auszulösen. Er wollte dann als der große Erlöser der Welt auftreten. Wieder einer, der ein bisschen Prophetie nahm, diese zu seinen Gunsten auslegte und dabei ein Chaos verursachte. Darum ist es nur zu verständlich, warum viele zu dem Schluss kommen, dass die Offenbarung mehr etwas für Spinner und Durchgeknallte sei. Es ist viel zu schwer, die Offenbarung zu lesen und zu verstehen, was damit gemeint ist. Du wirst dabei durchdrehen, wenn du dich zu lange damit beschäftigst. Und ehrlich gesagt, ich kann das gut verstehen. Wir können die biblischen Prophezeiungen nicht verstehen. Aber lasst uns nachschlagen, was die Bibel selber sagt in den eröffnenden Worten der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Lasst uns kurz darüber nachdenken, über diese Worte. Dazu eine Frage. Klingt dieses Wort so, als ob Gott nicht wollte, dass wir die Offenbarung lesen? Ja oder nein? Ja, natürlich. Gott will, dass wir die Prophezeiungen lesen und verstehen. Gott sagt, ich will, dass sie sich an das halten, was in diesem Buche steht, weil die Zeit, in der sich dies alles erfüllt, sehr nahe ist. Dann sagt uns Gott, wenn ihr diese drei Dinge tut, das Wort hören, das Wort lesen, das Wort tun, dann werdet ihr einen großen Segen erhalten. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir das Buch der Offenbarung nicht lesen sollen. In Tat und Wahrheit ist das Gegenteil richtig. Gott sagt uns, lest dieses Buch, damit ihr es versteht. Ich will, dass ihr es lest, es hört, es tut und den Segen erhaltet, der darin liegt. Das ist aber erst der Anfang der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung gibt es noch eine andere Aussage. Ich möchte eure Aufmerksamkeit nun auch darauf lenken. Ich will eure Aufmerksamkeit deshalb darauf lenken, weil viele Menschen behaupten, dass die Offenbarung ein versiegeltes Buch sei. Nun, es ist so. Als Johannes gerade dabei war, die Offenbarung fertig zu schreiben, wird er von einem Engel des Herrn besucht und der sagt zu ihm die folgenden Worte aus Offenbarung 22, Vers 10. Dort steht, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist, was? Nahe. Die Zeit ist also nahe. Johannes ist gerade dabei, das Buch der Offenbarung fertig zu schreiben, als ein Engel zu ihm kommt und sagt, dass er dieses Buch nicht versiegeln soll, da es viele wichtige Informationen enthält. Die Zeit ist nahe. Diese Informationen müssen heute, jetzt bekannt gemacht werden. Dieses Buch bleibt unversiegelt. Ich möchte euch heute noch etwas anderes aufzeigen. Es gibt eine Passage in der Bibel, die alles erklärt. Denn es ist der Wille Jesu, dass wir die Prophetie und die Bibel lesen und verstehen. Menschen sagen immer wieder, dass wir sie nicht verstehen können und deshalb keine Zeit damit vergeuden sollen, sie zu lesen. Aber das Studium der Prophetie kommt mit der höchstmöglichen Empfehlung daher. Jesus selbst. Lesen wir, was er gesagt hat in Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Also Jesus selbst fordert uns hier auf, das Buch Daniel zu lesen. In der Predigt Die Wehen der Erde haben wir Matthäus 24 studiert und ihr erinnert euch hoffentlich auch daran, an die Begebenheit, als die Jünger Jesus auf den Tempel hinwiesen und sehr stolz waren auf dieses Weltwunder. Und Jesus sagte zu ihnen, dass eines Tages kein Stein auf dem anderen liegen werde. Jesus gab den Jüngern Zeichen, die geschehen würden. Jesus sagte 40 Jahre zuvor voraus, dass der Tempel zerstört werden würde. General Titus, er kam im Jahre 70 nach Christus und belagerte Jerusalem. Und das ist eine interessante Geschichte. Dies ist, was geschah. Irgendwann, irgendwie geschah es, dass jemand den Tempel in Brand steckte. Josephus, der Historiker, schrieb, jemand habe einen Leuchter oder eine Laterne umgestoßen und so ohne Absicht den Tempel in Brand gesteckt. Es gab da so viel Holz, das über Jahrhunderte dort war, das war so trocken, dass es sehr schnell brannte und es wurde sehr schnell sehr heiß. Es konnte nicht gelöscht werden, es war viel zu heiß. Und weil es so heiß war, begann das Gold zu schmelzen. Es war ja viel Gold im Tempel. Und dieses Gold rann in die Ritzen der Steine. Als nun die Römer sahen, was passiert war, rissen sie den ganzen Tempel nieder, um an das Gold zu kommen. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Genauso wie Jesus es 40 Jahre zuvor gesagt hatte. Wir werden dazu aufgefordert, die Prophetie in der Bibel zu lesen und zu verstehen. Jesus selbst hat uns dazu aufgefordert, das Buch Daniel zu lesen, um zu erfahren, was der Prophet Daniel zu sagen hatte. Wer das liest, der merke auf. Eine Frage. Warum wollte Jesus, dass wir die Prophetie in der Bibel lesen und verstehen? Wollte er es? Natürlich wollte er es. Sonst wäre es ja nicht in der Bibel geschrieben. Er hat uns ja dazu aufgefordert. Die Frage aber ist, warum? Wenn wir doch die Prophetie lesen und verstehen sollen, die Prophetie nicht versiegelt ist, lesbar und verstehbar ist, warum ist es so, dass es so viele Spinner gibt, die ein bisschen Prophetie nehmen und dabei viele Menschen, und dass dabei viele Menschen zu Schaden kommen. Und genau das ist ja auch das Problem. Sie nehmen ein wenig biblische Prophetie und täuschen damit etwas vor. Denn sie halten sich nicht an die Anweisungen, die zur Interpretation der Bibel nötig sind. Hier einige Tipps, um Unheil zu verhindern. Lest eine Passage unverzüglich im Zusammenhang. Lest nicht verschiedene Texte, ohne im Zusammenhang zu bleiben. Lest, was davor steht und was danach steht. Es gibt viele Menschen, die nehmen hier einen Text und dort einen weiteren und noch einen, setzen sie dann zusammen und es entsteht dabei eine verrückte Theorie. Das Problem ist, dass sich so jede Theorie der ganzen Welt beweisen lässt. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, okay, aber ich glaube dir nicht. Also, hier kommt der Beweis. Ihr wisst, es in der Bibel steht, dass Judas sich erhängte. Das ist wahr, denn es steht in der Bibel. In einem anderen Text heißt es, so gehe hin und tu desgleichen. In einer anderen Passage heißt es, was du tust, das tue bald. Also, warum sitzt ihr noch hier? Wenn ich diese Texte also so zusammenfüge, dann werdet ihr mir recht geben, das ist eine verrückte Theorie. Nichts anderes. Wir sollen die Texte nicht nur unverzüglich im Zusammenhang oder Kontext lesen, sondern lest eine Passage im Zusammenhang mit der ganzen Bibel. Warum? Weil die Bibel als Ganzes daherkommt. Sie ist eine Sammlung von Büchern. 66 Bücher, geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren von mehr als 40 Menschen. Das wirklich Beeindruckende dabei ist, obwohl die Bibel von mehr als 40 Menschen über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde, ist sie in absoluter Harmonie. Kein einziges Mal widerspricht sie sich. Ein Wunder und ein unumstößlicher Beweis dafür, dass sie wirklich Gottes Wort ist. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Wenn ich euch heute 40 Blatt Papier verteilen würde und euch bitten würde, zu irgendeinem religiösen Thema eine Meinung zu äußern und ich sie dann wieder zurückbekommen würde, ich bin mir fast sicher, dass ich 40 verschiedene Meinungen bekommen würde. Außerdem würden diese zum Teil nicht miteinander übereinstimmen. Aber die Bibel widerspricht sich nicht. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie ihr es nicht machen sollt. Es gab einen Prediger im Jahre 1910, er hieß George Hensley. Er liebte es, seinen Predigten mit dramatischen Höhepunkten auszuschmücken. Und sein Thema des Tages war Markus 16, Vers 18. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. George Hensley hörte auf zu lesen und fragte, habt ihr das gehört? Sie werden Schlangen hochheben und es wird ihnen nicht schaden. Das ist ein Gebot. Er ging zu einer Kiste am Rande des Podiums, griff hinein, nahm eine Handvoll Schlangen heraus und sagte, das machen wir jetzt auch. Wenn euer Glaube stark genug ist, so müsst ihr nun diese Schlangen anfassen. Ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe auch eine Kiste mit Schlangen mitgebracht. Die ist, glaube ich, da hinten. Nein, es war natürlich nur ein Spaß. Aber für George Hensley war es kein Spaß. Er gründete eine Bewegung, die bis auf den heutigen Tag existiert. Seit der Gründung 1910 sind Hunderte gebissen worden und einige sind sogar gestorben. Hat die Bibel gesagt, wir sollen Schlangen anfassen? Nun ja, es steht in der Bibel. Aber es wurde aus dem Kontext gerissen. Es heißt, dass du von Schlangen gebissen werden kannst, aber du keinen Schaden nehmen wirst. George Hensley hätte die Geschichte, in der Jesus versucht wurde, lesen sollen. In der zweiten Versuchung führte der Teufel Jesus auf das Dach des Tempels und spricht zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist interessant. Der Teufel zitiert die Bibel. Aber er hat es aus dem Zusammenhang gerissen, als er das sagte. Er hat nur die Hälfte des Textes erwähnt. Da er versuchte, Christus dazu zu bewegen, vom Dach des Tempels zu springen. Nun kommt Jesu Antwort. Da spricht Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus antwortete Satan, indem er die Bibel zitiert. Die Bibel ist das einzige Fundament, auf dem du im Glauben sicher stehen kannst. Menschliche Meinungen werden dich immer wieder enttäuschen. Menschliche Theorien werden dich immer wieder enttäuschen. Jesus hat gesagt, dass die Schrift nicht zerstört werden kann. Er selber hat den Teufel besiegt mit einem »Es steht geschrieben«. Er sagte zum Teufel, ich soll mich nicht vom Tempel herunterstürzen, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das einzige Fundament, auf dem Christen sicher stehen können, ist die Bibel. Aber wie sollen wir vorgehen, wenn wir die Bibel studieren? Hier ein paar Prinzipien. Wir wissen, dass wir sie im Kontext lesen sollen. Besonders die Prophetie sollte im lokalen Kontext gelesen werden. Das heißt, den Text vorher, den Text nachher. Und du brauchst den Zusammenhang der ganzen Bibel. Wie sollen wir studieren? Hier einige Richtlinien, die uns dabei helfen. Prinzip 1 kommt aus dem Buch Jesaja. Jesaja 28, Vers 10, und dort steht, hier ein wenig, da ein wenig. Was sagt uns Jesaja hier? Er sagt uns, dass, wenn wir das Wort Gottes studieren, wir alle Teile zusammentragen sollen, wie bei einem Puzzle. Nehmen wir einmal an, ich habe noch nie ein Puzzle zusammengesetzt. Und ich habe keinen Schimmer, wie dieses Puzzle aussieht. Das ist ein riesiges Puzzle, 50.000 Teile. Ist das ein großes Puzzle? 50.000 Teile? Ich denke schon. Ich nehme also das Puzzle, schaue es mir an, ich nehme ein Stück. Ich nehme ein Stück vom Puzzle, von diesen 50.000 Teilen. Und ich sehe darauf einen Fisch. So denke ich also, das ist ein Puzzle mit einem Fisch. Aber ich habe erst das erste Stück gesehen. Als nächstes sehe ich ein Stück, auf dem ist eine Koralle zu sehen. Ich weiß also, das wird ein Bild mit Fischen und einem Korallenriff. Aber ich habe ja erst zwei Teile gesehen. Also sehe ich mir ein weißeres Puzzleteil an. Und darauf sehe ich eine Meeresoberfläche. Aha, denke ich, das wird ein wunderbares Bild von einem Fisch mit einem Korallenriff, mit einem Sonnenuntergang. Aber wie das Bild schließlich aussieht, werde ich erst erfahren, wenn ich alle Teile des Puzzles zusammengesetzt habe. Das ist genau das, was uns Jesaja sagt. Such zuerst alle Teile zu dem Thema zusammen, das du studieren willst. Erst dann hast du das ganze Bild zusammen. Du wirst darüber staunen, wie klar das Bild wird. Gott kann für sich selber sprechen. Du musst nicht raten oder spekulieren. Lass Gott sich dir selber erklären. Ich möchte euch nur ein paar Schlüssel zum besseren Verständnis der Zeichen geben, damit ihr das Buch der Offenbarung besser lesen und verstehen könnt. Zwei Drittel der Texte in der Offenbarung sind von anderen Teilen der Bibel geborgt. Das ist gut zu wissen, denn wir sollten ja alles im Kontext lesen. Johannes musste nicht viele eigene Wörter schreiben. Er nahm die Worte, die bereits vorhanden waren, um seine Visionen zu beschreiben. Das macht es uns leichter. Wenn du etwas nicht verstehst, pflücke alle Teile der ganzen Bibel zusammen und du wirst verstehen. Ganz besonders stimmt das mit dem Buch Daniel. Das Buch Daniel und die Offenbarung sind, so scheint es, Kameraden. Wenn du in der Offenbarung etwas nicht verstehst, sind die Chancen sehr groß, dass du das gleiche Symbol in Daniel erklärt bekommst. Übrigens, umgekehrt gilt das genauso. Damit es nun alle verstehen, wie es funktioniert, werden wir gemeinsam ein Beispiel machen. Wir nehmen die Prophetie der Schlacht von Harmagedon. Wir finden sie in Offenbarung 16 und dort Vers 12 bis 16. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Eine kurze Unterbrechung. Hier ist die Rede von drei unreinen Geistern, einem Drachen, einem Tier und einem falschen Propheten. Wichtig dabei ist drei. Es sind drei, genauso wie bei der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Satan versucht so oft wie möglich, Gott zu imitieren. Er kommt nicht in einem roten Anzug daher, mit Hörnern auf dem Kopf und einem Dreizack. Er kommt immer mit etwas daher, das sehr gut aussieht, damit er verführen kann. Er wird niemals in einem roten Anzug, mit Hörnern auf dem Kopf und einem Dreizack in der Hand aus dem Gebüsch herausspringen und sagen, haha, ich bin der Teufel, komm und folge mir nach. Das wird er nicht tun. Er versucht immer so nahe wie möglich an der Wahrheit zu bleiben. Das ist auch der Grund dafür, dass es so viele Kulte gibt, die dem Christentum sehr ähnlich sind. Also noch einmal, es sind drei. Drache, Tier, falscher Prophet. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, um sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Eine kurze Unterbrechung. Diese Dämonen tun Zeichen und Wunder. Die Bibel sagt uns ganz klar, nur weil etwas passiert, das nicht erklärbar ist, wie zum Beispiel Zeichen und Wunder, heißt das noch lange nicht, dass sie von Gott sind. Wir haben es ja bereits gelesen. Dämonen tun Zeichen und Wunder, vor allem in der Endzeit. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Nochmals eine kurze Unterbrechung. Wer ist hier gemeint, ich komme wie ein Dieb? Wer ist das? Ja? Jesus, genau. Jesus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße nicht sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. Das ist die Prophetie. Aber was bedeutet sie? Wir wollen uns nun einige Schlüssel dazu ansehen. Sehen wir uns an, was wir bereits wissen. Wir wissen, dass es etwas zu tun hat mit einer globalen geistlichen Täuschung. Dämonen, die Zeichen und Wunder tun. Wir wissen, dass die ganze Welt davon betroffen sein wird. Die Bibel spricht von Königen aus dem Osten. Es ist die Rede von dem Fluss Euphrat, der austrocknet. Es ist die Rede von Ich komme wie ein Dieb. Das ist die Referenz zum zweiten Kommen Jesu. Schließlich gibt es einen Hinweis auf Harmagedon. Dieses eine Wort Harmagedon ist das einzige in der Bibel, welches in Hebräisch geschrieben wurde. Die Bibel wurde in Griechisch geschrieben. Das ist ebenfalls sehr interessant. Harmagedon heißt im Hebräischen Harmagedon. Das bedeutet der Berg Magedon. Das sind also zwei Worte. Dies wiederum ist ein wichtiger Hinweis, denn wir wissen, was Magedon ist. Es ist ein Tal im Mittleren Osten. Es ist kein besonders großes Tal, nur etwa 32 Quadratkilometer. Es hat dort drei Berge, den Berg Karmel, den Berg Gilboa und den Berg Tabor. Dieses Tal wird in der antiken Welt ist in der antiken Welt ein Drehkreuz. Von dort aus konnte man eine Straße nördlich nach Europa nehmen, eine Straße nach Osten und eine Straße südlich nach Afrika. Dieses Tal wurde von sehr vielen Menschen benutzt. Es kam immer wieder zu sehr blutigen Schlachten in diesem Tal. Was passierte alles im Tal Magedon? Es war ein Ort, an dem Josua den König von Kanaan besiegte. Es war der Ort, an dem Saul die Totenbeschwörerin von Endor aufsuchte. Es war der Ort, an dem Elia auf dem Berg Karmel die Priester des Baal konfrontierte. Es war der Ort, an dem physische Schlachten stattgefunden haben, aber es war auch es wurden auch geistliche Schlachten geschlagen. Die Frage ist, warum hat Gott im Buch der Offenbarung Bezug genommen auf Makedon? Wir erinnern uns daran, welches Buch in der Bibel ist wie ein Kamerad zur Offenbarung? Daniel, genau. Das Buch Daniel. Wenn wir nun im Buch Daniel nachlesen, werden wir die Details alle finden. Daniel Kapitel 5 erzählt die Geschichte eines Königs von Babylon mit Namen Belsazar. Er war der Großsohn von König Nebukadnezar. Er feierte ein großes Fest. Daniel 5, Abvers 1. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und zoff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Dies alles ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche am Ganzen ist der Umstand, dass sie belagert wurden. Und zwar von einer Armee aus dem Osten. Was denkt ihr, was für eine Armee wurden sie belagert? Keine Ahnung. Von den Medern und Persern. Der persische General Kyros belagerte die Stadt Babylon. Belsazar dachte wohl bei sich, Babylon würde niemals erobert werden können. Die Mauern sind viel zu breit und stark. Die Mauern von Babylon waren so breit, dass zwei Pferdegespanne nebeneinander auf der Mauer fahren konnten. Sie können nicht durch die Mauer, sie können nicht über die Mauer. Wir haben genügend Lebensmittel, wir können 20 Jahre hier bleiben, ohne je hinausgehen zu müssen. Und wir haben etwas, was sonst niemand hat. Wir haben den Euphrat, der mitten durch die Stadt fließt. Und so sagte er, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. König Belsazar ließ die Gegenstände der Siege Babylons herbringen, um zu zeigen, wie groß und mächtig Babylon doch eigentlich ist. Doch plötzlich erscheint eine Hand und schreibt vier Worte an die Wand. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Belsazar erschrickt fast zu Tode. Er lässt die weisen Männer kommen, genauso wie Großvater Nebukadnezar es getan hat. Da war diese Hand, die hat an die Wand geschrieben, sag mir, was es heißt, was es bedeutet. Die weisen Männer kamen, sahen es sich an. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was es heißt. Wir können es nicht lesen. Oh nein, was soll ich jetzt bloß tun? Da erinnerte sich die Königin Mutter an Daniel, der schon König Nebukadnezar als einziger den Traum deuten konnte. Und sofort ließ Belsazar Daniel zu sich kommen. Er sprach zu ihm, von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet? So sollst du mit Purpur gekleidet werden und deine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib deine Geschenke einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Er sagte nun also dem König, was an der Wand steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf die Waage gewogen und für zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Die Zeit ist jetzt, Belsazar. Du denkst, dass nichts passieren kann, dass alles so weitergehen kann wie bisher? Weißt du nicht, dass diese Zeit für uns alle einmal kommt? Gott hat es so prophezeit und alles, was Gott vorhergesagt hat, ist eingetroffen oder wird noch eintreffen. Eines Tages wirst du dort stehen und der Realität ins Auge blicken müssen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Dein Reich wird heute Nacht fallen. Wie war das möglich, dass Babylon erobert werden konnte? Das ist übrigens eine sehr interessante Geschichte. Der General Kyros verlor ein Pferd und deshalb wurde Babylon erobert. Wie sollte das nun zu schaffen sein, eine solche Stadt zu erobern? Nun, ich habe gesagt, das ist eine interessante Geschichte und hier kommt sie. General Kyros ritt auf seinem Pferd durch einen reißenden Fluss und dabei verlor er sein Pferd. Und dies ärgerte ihn so sehr, dass er beschloss, den Fluss zu zähmen. Er ließ seine Soldaten Kanäle bauen, um so das Niveau des Flusses so stark abzusenken, dass es nur noch knietief war. Jetzt steht er vor Babylon und denkt, ich kann nicht über die Mauer, nicht durch diese Mauer, aber vielleicht können wir unter der Mauer durch. Und da sieht er den Fluss Euphrat, der mitten durch die Stadt Babylon fließt. Da geht ihm ein Licht auf. Und er ließ insgesamt 180 Kanäle bauen, um den Fluss Euphrat zu senken, und zwar so sehr, dass man mit knöcheltiefem Wasser konnten die Soldaten nachher darin marschieren. Was auch faszinierend ist, ist, dass es eine Mauer gab, die in der Stadt Babylon dem Flussverlauf folgte, also eine rechts vom Fluss und eine links vom Fluss. Es gab diese zwei Mauern und sie waren mit Eisentoren versehen, denn nachts durfte niemand zum Fluss und da wurden diese Eisentore immer verschlossen. Und tags wurden sie geöffnet, da konnte man hinunter. Aber da sie ja ein großes Fest feierten und sich betranken, haben sie vergessen, diese Tore zu schließen. Und so konnte Kyros mit seiner Armee direkt in Babylon einmarschieren. Und das Faszinierende dabei ist, dass Jesaja, der Prophet Jesaja, über 100 Jahre vor der Geburt von General Kyros dies bereits vorausgesagt hat. Wir lesen es in Jesaja 44, Abvers 27. Der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen, zu Jerusalem werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor dem Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Mehr als 100 Jahre vorher sagt der Prophet nicht nur, dass Babylon fallen wird, sondern er sagt sogar den Namen dessen, der Babylon erobern wird und wie er das machen wird. Noch mehr wird vorausgesagt. Er sagt, dass er das Volk Israel freilassen und es zurückkehren werde. Sie werden Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Wenn wir nun also alle Teile zusammentragen, sieht das folgendermaßen aus. Der Fluss Euphrat trocknet aus. Die Könige aus dem Osten belagern Babylon. Kyros ist Gesalbter Gottes und schließlich das Volk Gottes darf in das verheißene Land zurückkehren, nach vielen Jahren der Gefangenschaft in Babylon. Nun nehmen wir alle diese Teile, die wir gesammelt haben, zusammen und gehen zurück zur Prophezeiung von Harmagedon. Wir werden etwas Bemerkenswertes sehen. Offenbarung 16, Vers 12. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Ström Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Wisst ihr was? Die Geschichte der Bibel ist eigentlich eine Geschichte von zwei Städten. Wir finden sie ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose. Der Turm zu Babel gebar Babylon. Die Stadt Salem, die Bibel sagt uns, dass dort ein Priester lebte, er hieß Melchisedek. Daraus entstand die Stadt Jerusalem. Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von zwei Städten. Im Alten Testament haben wir es mit einem physischen Babylon und einem physischen Jerusalem zu tun. Gott nimmt die Symbole beider Städte in das Buch der Offenbarung. Dort sind sie das geistliche Babylon und das geistliche Jerusalem. In der Offenbarung wird das geistliche Babylon genommen als Zeichen für geistliche Verwirrung. Hier steht, dass die Bewohner von Babylon betrunken sind. Genauso wie die Bewohner im physischen Babylon. Sie sind viel zu beschäftigt mit sich selbst, dass sie gar nicht sehen, was um sie herum geschieht. Dieses prophetische Buch beschreibt Gottes Handeln mit einer Welt, die in geistlicher Verwirrung ist. Es geht um die Wiederkunft Jesu. Offenbarung 16, Vers 19. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben würde der Kelch mit dem Wein des grimmigen Zornes Gottes. Es ist die Geschichte Gottes über den Sieg über das geistliche Babylon, damit er sein Volk in das versprochene himmlische Land bringen kann. Es geht darum, alttestamentliche Geschichten zu benutzen, um neutestamentliche Prinzipien zu erklären. Wer ist nun der König aus dem Osten in der Schlacht von Harmagedon? Du hast es bereits gehört. Jesus sagt, er komme wie ein Dieb. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Harmagedon ist ein spiritueller Konflikt. Wir haben es hier nicht mit einem Stück Land, das 32 Quadratkilometer groß ist, zu tun. Wir haben uns so sehr damit beschäftigt, dass wir den eigentlichen Punkt aus den Augen verloren haben. Es geht um geistlich-spirituelles. Die ganze Welt ist involviert. Warum ausgerechnet Harmagedon? Ganz einfach. Ein Tal, drei Berge. Der Berg Tabor, der Berg Gilboa und der Berg Karmel. Auf diesem Berg konfrontierte der Prophet Elia die Priester des Baal, denn das ganze Volk hatte sich vor dem einen lebendigen Gott abgewandt. Und nun steht Elia auf dem Berg Karmel und ruft das Volk zur Umkehr. Es fand eine Kraftprobe statt zwischen Gott und Baal. Die Priester Baals bauten einen Altar, legten ihr Opfer darauf und sollten nun Baal dazu bringen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Sie taten alles, um ihren Gott zu veranlassen, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, aber nichts geschah. Dann am Ende des Tages beugt Elia sein Haupt, spricht ein einfaches Gebet. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Es ist eine Geschichte der Entscheidung, die hier auf dem Berg stattfindet, im Tal von Magedon. Elia sagt in 1. Könige 18, Vers 21, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Es ist die Geschichte der Entscheidung. Harmagedon ist eine Geschichte der Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die die ganze Welt betrifft. Gerade in diesem Augenblick betrifft sie uns. Die Frage ist, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Harmagedon ist ein spiritueller Konflikt. Du wirst nicht gewogen für ein Stück Land. Du wirst gewogen nach deinem Herzen und nach deinem Sinn. Jesus will dich in seinem Königreich haben, aber die Welt versucht, dich von ihm wegzuziehen. Weißt du, wie diese Schlacht endet? Es steht in Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtete und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und es war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Herr des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Eine Frage, worüber ist Gott zornig? Er ist zornig über die Sünde und darüber, was sie uns antut. Er ist zornig darüber, über all das Leid, das wir erdulden müssen als Folge der Sünde. Die Bibel sagt uns, dass er es eines Tages beenden wird. Jede Prophezeiung hat sich bis heute erfüllt. Und auch diese, die noch ausstehen, werden sich erfüllen. Und es endet alles damit, dass Jesus wiederkommt. Ein Reporter in seinem Hotel in Chicago, er ist im 18. Stock, er arbeitet dort und als ein Feuer ausbrach, hielt er es für die Chance seines Lebens, darüber zu berichten. Er telefonierte mit seinem Chefredaktor und sagte, hier ist Feuer ausgebrochen, ich bin im 18. Stock im Hotel in Chicago. Ich werde darüber berichten und macht euch Notizen, das wird unsere Leser sicher interessieren. Der Chefredaktor sagt, du Idiot, du musst rauskommen. Nein, nein, das wird die Geschichte meines Lebens. Er stopfte ein nasses Tuch unter die Türe und begann zu berichten, wie es im 18. Stock, in dem Feuer zu brennen begann, so zu und her ging. Er berichtete, wie es war, den Rauch zu riechen. Er berichtete, wie die Tür langsam heiß wurde, wie die Leute schrien, Feuer, Feuer, und den Stock verließen. Plötzlich war alles ruhig. Dann sagte er, so, ich glaube, nun ist es Zeit, dass auch ich verschwinde. Er hängte auf, wollte zur Türe raus, robbte zu dem Notausgang, den er sich vorher zurechtgelegt hatte, aber er musste feststellen, der ganze 18. Stock war am Brennen. Er konnte nicht davon. Er schloss die Türe, ging zum Fenster, öffnete das Fenster und schaute runter. Hilfe! Die Feuerwehr schaute hoch und sie konnten es kaum glauben, dass noch ein Idiot immer noch dort oben war. Es hatte genügend Zeit gegeben für alle, um gerettet zu werden. Sie sagten zu ihm, oder vielmehr sie riefen zu ihm hoch, wir haben keine Leiter, die so hoch ist, dass wir dich retten können. Du musst springen. Sie haben das Sprungtuch bereit gemacht. Er stieg aus dem Fenster, machte ein paar letzte tiefe Atemzüge und sprang. Er hat es nicht überlebt. Er verpasste das Sprungtuch. Weißt du, um was es geht bei der Schlacht von Harmagedon? Es geht nicht um ein kleines Tal im Mittleren Osten. Es geht um dein Herz und um deinen Sinn. Gott sagt, ich habe es dir immer und immer wieder gesagt. Babylon wird fallen. Wirst du bereit sein, wenn dieses Ereignis stattfindet? Wie lange willst du noch auf beiden Seiten hin und her schwanken? Wenn Gott der Herr ist, dann folge ihm nach. Biblische Prophetie wurde nicht geschrieben, um uns zu unterhalten. Sie ist nicht dazu da, uns Diskussionsmaterial zu liefern. Sie ist da, weil der Gott des Himmels dich liebt. Er will, dass du bereit bist. Er will der Sünde und allem Leid ein Ende bereiten. Er will dich in seinem neuen Königreich haben. Bin ich bereit für Jesu Wiederkunft? Ich möchte, dass wir alle darüber nachdenken. Bin ich bereit für Jesu Wiederkunft? In der Bibel steht, dass in den letzten Tagen die Menschen sich nur noch um sich selber kümmern und sich selbst für wichtig nehmen. Aber diese Stadt wird fallen. Sie wird fallen, weil Jesus selbst eine bessere Stadt vorbereitet hat. Sie heißt das neue Jerusalem. Jesus ist der König dieser Stadt. Er wird bald wiederkommen, denn die Bibel hat es vorausgesagt und sie war noch nie fehlerhaft. Warum kommt Jesus wieder? Er kommt für dich und mich. Sein tiefstes Verlangen ist es, dass du ihn erkennen wirst, wenn er wiederkommt. Dass du seinen Namen kennst, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint, um sein Volk zu befreien und sie nach Hause zu bringen. Sein tiefstes Verlangen ist es, dass du ihn als seinen Freund, als deinen Freund wiedererkennst. Amen. Lieber himmlischer Vater, mit dankbarem Herzen kommen wir vor dich. Wir möchten dich loben und preisen. Wir möchten dir danken für all die zahlreichen Segnungen, die du uns immer wieder zukommen lässt. Wir danken dir für Gebetserhörungen. Wir danken dir, dass du unser Freund bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir dich erkennen dürfen als unseren Freund, wenn du wiederkommst. Ich danke dir, dass du uns auch in der neuen Woche hilfst, dir treu zu sein und dich an die erste Stelle zu setzen, damit wir deiner würdig werden dürfen. Ich lobe und preise dich. Amen.
Amen. Amen.